Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken.
Rethinking Photography.
Bevor ich aber vom Festival La Garcia di Baden Foto berichte, das noch bis Mitte Oktober in Baden bei Wien zu sehen ist, und zwar umsonst und draußen, und wie wichtig es ist, was dort gezeigt wird und was das mit dem globalen Klimawandel und den indigenen Völkern in Australien zu tun hat, möchte ich noch auf ein paar Dinge hinweisen. Und zwar vom 19. bis zum 21. September 2025 sind die ausgezeichneten Fotobücher in der Kunsthalle Düsseldorf zu sehen, und zwar bei der Kunstbuchmesse Between Books. Danke an Alicia Holthausen und ihr Team an dieser Stelle. Und vom 15. bis zum 19. Oktober 2025 sind wir mit den Nominierten des diesjährigen Preises auf der Frankfurter Buchmesse, und zwar in Halle 3.1, Standnummer J87. Wer kommen möchte, der kann über unseren Rabattcode ermäßigte Tickets bekommen. Den Code gibt es bei uns im Newsletter unter deutscherfotobuchpreis.de/newsletter. Ja, und dieses Jahr findet zum vierten Mal unser Festival statt, und zwar geht es los am Donnerstag, den 20. November 2025 um 19 Uhr in der Städtischen Galerie in Regensburg. Das Thema vom Symposium und von der Ausstellung lautet dieses Jahr: Die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder, Fakt und Fake. In unseren Kernveranstaltungen 2025 werden wir versuchen, den Spagat zwischen gebauter Fotografie, gefundenen fotografischen Bildern und konstruierter Wirklichkeit zu machen. Zwischen der Wahrnehmung, was ist echt und was ist falsch, zwischen was ist da und was war, in Klammern nie da gewesen vielleicht, frei nach Roland Barthes, zwischen Präsenz und Abwesenheit, von Faktizität über Fashion bis Falsifikation, von Tatsachen über Trend bis Theater. Ja, und es geht los mit der Ausstellungseröffnung in der ersten Etage. Unter dem Titel Fact and Fake werden wir Arbeiten von Isabel Borges, Christine Erhardt, Antonia Gruber, Andrea Grützner, Estefania Landesmann, Sabine Meyer und Pola Sieverding zeigen, und sie werden dort zu sehen sein. Dann kommt die Ausstellungseröffnung in der zweiten Etage mit dem Titel Fotobuch Wohnzimmer und mit den preisgekrönten Fotobuchtiteln aus den Jahren 2017 bis 2024 und der feierlichen Eröffnung des Fotobucharchives in Regensburg. Dann wird die Ausstellung in der dritten Etage eröffnet von unserer Gasthochschule mit Arbeiten von Studierenden der Ostkreuzschule in Berlin. Und das Symposium wird auch eröffnet mit einem Impulsvortrag von der Fotokuratorin Inka Schube vom Sprengelmuseum in Hannover. Ja, und Freitag, 21. November und Samstag, 22. November geht es tagsüber weiter mit dem Symposium, unter anderem mit Dr. Ann-Kathrin Kohut, Dr. Katharina Günther, Ruth Horak, Emma Rüther, Maren Krings, Dr. Anja Schürmann, Dr. Christiane Stahl, und den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion. Den krönenden Abschluss unserer Kernveranstaltung 2025 wird es am Samstag geben, am 22. November 2025, und zwar ab 19 Uhr wird die Preisverleihung des Deutschen Fotobuches stattfinden mit einer Festrede zum 50. Geburtstag des Fotobuchpreises und anschließend eine kleine Party und ein Get-Together. Dieses Jahr bieten wir unseren ersten Workshop auch noch an und konnten dafür Nadine Barth aus Berlin gewinnen, die am 22. und am 23.11.2025 in Regensburg den Workshop abhalten wird. Anmeldungen hier sind auf unserer Webseite möglich, und zwar unter www.deutscherfotobuchpreis.de/workshop. deutscherfotobuchpreis.de/workshop. Natürlich sind all diese Informationen auch nochmal in den sogenannten Shownotes für euch aufbereitet. Hey, wir freuen uns sehr auf das Symposium, auf die Ausstellung und auf viele anregende Gespräche während der Festivaltage. Ja, und damit kommen wir zum Thema heute, und zwar zum Lagacili Festival in Baden bei Wien, das nach eigenen Angaben größte Outdoor-Festival in Europa. Wer es noch nicht kennt, es findet in einer kleinen Stadt 30 Kilometer entfernt von Wien statt, und zwar jedes Jahr, draußen und umsonst von Juni bis Oktober. Organisiert wird das Ganze von Lois Lammerhuber, den ich hier im Podcast bereits mehrfach zu Gast hatte. Ja, und ich zitiere von der Webseite des Festivals. Unserem Festival ist es seit seiner Gründung herausfordernde Verpflichtung, die Natur, die uns Leben schenkt, immer wieder in den Mittelpunkt der Ausstellung zu stellen. Fotografische Erzählungen zwischen Schönheit, humanistischer Reflexion, Wut und Verzweiflung. Wenn das mal nicht ein schönes Entree ist. Und dieses Jahr geht es um Australien und die neue Welt. Die australischen Fotografinnen sind BotschafterInnen der Schönheit eines einzigartigen Kontinents, die es zu bewahren gilt. Darunter Matthew Abbott, Adam Ferguson, Bobby Lockyer und Trent Park, die wir hier gleich hören werden. In der neuen Welt begegnen wir in den USA den Arbeiten unter anderem von George Steinmetz, Isolde und Dieter Bornemann, Ulla Lohmann und Gail Turin. Ja, fangen wir direkt an mit Matthew Abbott und seiner Ausstellung Brände und Gegenbrände. In einem Zitat auf der Festivalseite heißt es: Ich versuche lediglich Bilder zu machen, die die Menschen berühren, die sich wie ein Faustschlag in den Bauch anfühlen. Im Zuge dieser Megabrände habe ich Leute kennengelernt, die alles verloren hatten und unter grausamen Bedingungen vor dieser Hölle flohen. Kurz zur Arbeit von Matthew Abbott, auch da zitiere ich wieder die Festivalseite. Zwischen Juni 2019 und Mai 2020 war die Buschfeuersaison in Australien so heftig, dass Fachleute sie als Black Summer bezeichneten. Mit 24,3 Millionen Hektar verwüsteter Fläche, mehr als 3000 zerstörten Gebäuden, 88 Milliarden australischen Dollar an finanziellen Verlusten, 34 getöteten Menschen und 3 Milliarden getöteten Landwirbeltieren war es eine der größten Katastrophen in der jüngeren Geschichte des Landes. Der Fotograf Matthew Abbott hielt das tragische Ereignis fest und erhielt für sein Bild eines Kängurus, das an einem brennenden Haus vorbeispringt, ein World Press Photo Award. Damals versuchten viele Mitglieder der Regierung Australiens, den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Zunahme von Zahl und Ausmaß der Brände zu leugnen oder zu ignorieren. In einem Artikel, der 2021 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, weist eine Gruppe von Forschern jedoch nach, dass die Feueraktivität in Australien stark von den großen Klimaschwankungen beeinflusst wird und dass der Klimawandel die Dynamik dieser Brände noch weiter verändern kann. Könnte eine Antwort zur Bekämpfung der Waldbrände in den uralten Praktiken des Aborigines, der Aborigines liegen, die seit Urzeiten gelebt werden? Diese indigenen Völker, dessen Kultur zu den ältesten der Welt gehört, hat die uralte Praxis des Feuermachens wiederbelebt, um seine Heimat zu schützen und zur Entwicklung seiner Gemeinschaften beizutragen. Diese Methoden wurden von der Wissenschaft analysiert, verfeinert und schließlich für den Einsatz befürwortet. Zu Beginn der Trockenzeit werden ausbrechende Brände nicht mehr bekämpft, sondern sie werden sogar bewusst gelegt. Sie provozieren sie sozusagen, um die Flammen anschließend besser unter Kontrolle zu halten. Da alljährlich immer mehr Wälder in Brand geraten, ist dieses Wissen um das Feuer auch die Lösung für das Problem. Hören wir mal rein, was Matthew Abbott bei der Eröffnung in Baden gesagt hat.
That's okay. Thank you. Thanks very much for having us. It's been a great festival. Really appreciate everything you've done and to make this happen. Thanks everybody for being here today. I'll be quick because it's really hot, there's some truth to what you're saying. I can get into a little bit about, I guess, the First Nations you know, experience with fire. But yeah, what we are experiencing in Australia in terms of sort of fire activity is, you know, we saw, you know, in 2019 and 20 these catastrophic bushfires that were anything but natural. There's too long to go into it right now as to the reasons why we experience some of these you know, more extreme situations. But during this period of time, it was my role as a photojournalist to sort of capture this sort of catastrophe in real time. You know, these fires were burning for several months, and it was it was a real sort of slog. It was, you know, week after week of fires, and yeah, it was very important to record, you know, this time to be able to show, the world and Australians, you know, the scale of what was happening. Yes. And then after this period of time, I was approached by National Geographic to do a story on the subject of fire in Australia, which is quite challenging, actually, because once these fires have come through, you know, of course, it's a time of like rejuvenation, recovery, and there's going to be a long period of time before we see that kind of extreme fires in Australia. So I had a long think about it, but the topic that really stood out to me was to document the experience that First Nations Aboriginal people in Australia have with fire. It's a very unique relationship with fire. There's 500 nations around the country, so I can't speak for all those nations and their relationship, but certainly in northern Australia, in an area called Arnhem Land, there's an incredible close relationship with fire there. And they are actually, for thousands of years, they've been using fire. It might sound contradictory, but they use fire to burn the land in a particular way. It's called cool burning, and it's what that means is by burning at a particular time when there's the grass is greener, there's more moisture around, there's less intense weather patterns. They're able to create like a mosaic in the landscape, and this actually helps prevent larger, more destructive wildfires from moving through these area that produce much more carbon, release much more carbon into the atmosphere. And so it was a really incredible story because by these groups that are working with fire there, they're actually able to prevent the release of this carbon, to sell those carbon credits to onwards, and then provide for their communities. So they're able to fund schools, their own education, the building of houses. It's an incredible success story in the way that they've been managing their land. So that's something that I was really happy to do, and I was grateful for the experience or the chance to do it with National Geographic that allowed me to make several trips in the year to show the seasons and this whole process from beginning to end. That's probably it, I think. But yeah, sure, if you've got any questions, just come and have a chat. Always happy to talk about the work. And yeah, thanks again for being here.
Mehr Informationen zu Matthew Abbott unter matthewabbott.com. Ja, der zweite Australier, den ich heute vorstellen möchte und der auf dem Lagassidi Baden Foto Festival ausgestellt wird, heißt Adam Ferguson. In einem Zitat auf der Festivalseite heißt es: In meiner Arbeit, die eher finster und nüchtern ist, beobachte ich die Zerstörung der Landschaft, den Klimawandel sowie die Schändung des Landes und der Kultur der Aborigines. Auf diesem Bauernhof hängen sie die Sessel auf, damit sie nicht weggeschwemmt werden, wenn das Wasser steigt. Über Adam Ferguson heißt es auf der Festival-Website weiter: 1979 begann der Fotograf Richard Avedon, seine Sommer damit zu verbringen, den amerikanischen Westen zu durchstreifen und die dort lebenden Menschen zu porträtieren. Diese Arbeiten wurden 1985 erstmals ausgestellt und trugen dazu bei, die Mythen des amerikanischen Wilden Westens zu entkräften, die von der Literatur, der Musik, dem Film und dem Bürgerkrieg geprägt waren und eine gefährliche, von Wilden bevölkerte Welt romantisierten. Der australische Fotograf Adam Ferguson, der nach Aufenthalten in Konfliktregionen wie Afghanistan in sein Heimatland zurückkehrte, wollte mit seiner Serie Big Sky dem Konzeptansatz Evidence in Australien nachspüren. Der Titel verweist auf die ganz besondere Atmosphäre in diesem riesigen, dünn besiedelten Land. Es herrscht dort eine unheimliche Stille, warnt er, und die Weite des Himmels wird unglaublich laut und ergreifend. Sein Ziel war es, die komplexen Zusammenhänge zwischen der Kolonialgeschichte Australiens und der aktuellen Klimakrise, der Globalisierung und dem Alltag in den ländlichen Weiten des Landes zu erkunden. Als Australier ist die Vorstellung vom Busch, vom Farmer und vom Outback fester Bestandteil unserer nationalen Psyche, sagt Adam Ferguson. Und das war für die Entwicklung einer Art angelsächsischer Identität von entscheidender Bedeutung. Seiner Ansicht nach ist dieses nationale Narrativ jedoch weit von der gelebten Wirklichkeit entfernt. Als Beispiel nennt er die von England übernommenen landwirtschaftlichen Anbaumethoden, die nicht in das australische Ökosystem passen. Die Ansicht vertretend, dass noch niemand das Innere Australiens so fotografiert hatte, wie Evidin den amerikanischen Westen, folgte er ihm nach und betrachtete sein Heimatland auf andere Weise. Und er erkannte es als Land der Aborigines und der Torres Strait Indigenen, als Land der beiden indigenen Völker Australiens. Voll Respekt fasst Ferguson seine Gefühle zusammen. Zitat: Wir erkennen an, dass die Souveränität über dieses Land nie abgetreten wurde, und wir zollen den Vorfahren, den früheren und heutigen, unseren Respekt. Es war und wird immer das Land der Aborigines sein. Hören wir mal rein, was er bei der Eröffnung gesagt hat. Entschuldigt ganz kurz, dass ich jetzt hier so emotional atme. Tatsächlich geht mir das sehr nah, weil ich mich immer wieder frage, warum das eigentlich so lange dauert oder warum wir immer noch so darüber sprechen müssen und warum das nicht selbstverständlich ist. Deswegen jetzt einmal hören wir Adam Ferguson.
Thank you everybody for persevering and still being here. Firstly, I'd just like to start, and I think unless you've been to Australia, a lot of people probably aren't aware of this, but something that we do when we speak formally and talk about work that's made on country is to acknowledge the country where that work is made. So I'd like to do that today. And the work that I made, Big Sky, is made across lots of different Indigenous countries in Australia. So I'd like to acknowledge elders past and present, the old people, and pay my respects for the stories that have helped inform my work. I'd also like to acknowledge any Indigenous people here, which I think is just Bobby, and say always was, always will be. My work, Big Sky, is something I started about 10 years ago, and it was really a response to, I thought, an outdated international perception of Australia. I'd lived overseas for a long time, and it was, I'd seen a lot of tropes, especially living in America, that talked about snakes and Crocodile Dundee, and I really wanted to make a body of work which disputed that and kind of make an updated narrative about the outback. The work very much looks at global trends in rural areas, and that's mechanization and centralization and climate change. And I never set out to make a body of work about climate change, but for the first 7 years of my project, I photographed in extreme drought, and then towards the end, I was photographing in fire and flood. So the work, even though I set out to make a cultural story about Australia, very much became a story about climate change and extreme weather. The work really beyond that is about human relationship to land. I spent the first few years of my life in a small farming town where my mother was from, and her grandparents worked on a wheat and sheep farm. So I very much had a post-colonial Anglo-settler perception of Australia and my country. And I wanted to go back and revisit that and make a story that kind of reflected that, but then also kind of went beyond that. The original concept was to make my version of Avedon's in the American West as a portrait project and work in colour. And as I started to work on that, I realised that the land and the landscape was very integral to the story and the people that I was working with. So I started to go beyond that and make environmental portraits of people in their spaces, and it evolved from that into, you know, the American road trip, where I traveled around and photographed all over the country. So it's a project that I worked on for 10 years, and I resolved that body of work last year in a book called Big Sky. And yeah, that's about it. Thanks for listening.
Ja, mehr Informationen zu Adam Ferguson unter www.adamfergusonstudio.com. Wie gewohnt, all die Informationen sind in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, ich finde, das ist sehr intensiv, was die beiden uns berichtet haben. Und ich lasse das mal so stehen und beende für heute meine Episode. Weitere Highlights waren die Ausstellung von Bobby Lockyer und Trent Park, aber davon berichte ich in der nächsten Folge. Infos zum Festival Lagassili Baden-Foto unter www.festival-lagassili-baden.foto. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich für ein paar Tage auf den Weg nach Baden bei Wien zu machen. Nicht nur, dass es dort imposante fotografische Positionen mit gesellschaftlichem und relevantem Gehalt zu sehen gibt, wie wir gerade beeindruckend gehört haben, sondern allein schon die Gegend und das zauberhafte Städtchen Baden bei Wien sind eine Reise wert. Mal abgesehen von der österreichischen Hauptstadt, die von Baden aus ganz bequem unter anderem mit der Straßenbahn zu erreichen ist. Ich freue mich jedenfalls auf das nächste Mal. Ja, lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein auf den Webseiten deutscherfotobuchpreis.de und festival-fotografischer-bilder.de. Schreibt mir, wenn ihr wollt, eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de und besucht uns auf der Kunstbuchmesse Between Books in der Kunsthalle Düsseldorf vom 19. bis zum 21. September und auf der Frankfurter Buchmesse vom 15. bis zum 19. Oktober 2025. Bis dahin alles Gute, gesund bleiben da draußen und ciao, ciao.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.